ARD Sounds.
Es ist ein verregneter Abend im November. Martin war noch auf ein paar Bier in der Kneipe. Und als er nach Hause kommt und die Tür zu seiner Wohnung aufsperrt, da wartet schon jemand auf ihn. Seine Frau.
Oftmals hat sie es halt in meinen Augen sehen können, dass ich schon was getrunken habe. Oder vielleicht hat man es auch in der Stimme oder so ein anfangendes Lallen irgendwie gehört.
Martin kommt fast jeden Abend betrunken nach Hause. Immer wieder haben die beiden deswegen gestritten, immer wieder hat er versprochen, sich zu bessern. Aber nichts ist passiert. Und an diesem Abend im November, da reicht's Martins Frau so richtig.
Und da hat sie halt dann gewusst irgendwie, dass ich was getrunken hatte und hat mich damit konfrontiert und hat dann eben auch einfach gesagt, also wenn ich noch einmal betrunken nach Hause komme, dann wird sie mich verlassen und wird das Kind mitnehmen. An dem Abend war es mir klar, die wird es machen.
Hallo und herzlich willkommen zur Lösung. Hallo lieber Sina.
Hallo liebe Sophia und hallo auch an euch. Schön, dass ihr dabei seid.
So, also jetzt haben wir hier gerade so lockerflockig uns Hallo gesagt, aber wir starten heute so ein bisschen in ein schweres Thema.
Tun wir manchmal,
aber dafür ist die Lösung bekannt. Wir machen eben nicht die Augen zu für solchen Themen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass wir darüber sprechen, weil ich finde, man kann um das Thema keinen Bogen machen. Es ist gerade in Deutschland überall. Also jedes große Fest geht damit einher. Es ist absolut selbstverständlich, sich regelmäßig damit bis in die Besinnungslosigkeit zu befördern. Und dann ist es in der Regel nicht mal sonderlich alarmierend, sondern irgendwie auch ganz lustig und total normal. Wir reden heute über Alkohol. Sina, trinkst du Alkohol?
Gelegentlich schon, ja. Aber mittlerweile ist es, wenn du mich mit einem Bier in der Hand siehst, sehr viel wahrscheinlicher, dass es so ein 0-0er alkoholfreies ist als eins mit Alkohol. Aber in der Frage, da steckt auch schon ein bisschen der Teufel im Detail. Weil es ist ja nicht nur ja oder nein, Alkohol trinken oder nicht, sondern heute wollen wir darüber sprechen, dass es dazwischen sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber wie ist denn bei dir, Sophia? Trinkst du auch?
Ja, ich trinke Alkohol. Ich bin Fan der Aperol Spritz-Saison, Okay. Aber da habe ich auch das Gefühl, es geht mehr um, Mann, wir bleiben mal länger draußen, wir genießen den Sonnenuntergang und da vielleicht mal das Getränk auszutauschen. Es ist letztendlich egal, was man dabei trinkt.
Ey, ich will es dir jetzt gar nicht irgendwie anraten, aber ich bin jetzt gespannt, wie die Folge so verläuft, Sophia.
Wir sprechen nämlich heute über Alkoholsucht und vielleicht mal ein paar Zahlen vorneweg. Insgesamt 3,9 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren hatten im Jahr 2024 in Deutschland eine alkoholbezogene Störung. Und hier kann man auch unterscheiden, nämlich zwischen Alkoholmissbrauch, das waren 1,7 Millionen, und Alkoholabhängigkeit, das waren 2,2 Millionen. Das sind jetzt schon große Zahlen. Ich würde sagen, es ist eine Hausnummer bei 84 Millionen EinwohnerInnen. Sina, erklär mal kurz den Unterschied zwischen Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit.
Okay, also da würde ich ins ICD-11 schauen, die International Classification of Diseases. Das ist unsere Medizinerinnen-Bibel. Anhand der diagnostizieren wir Krankheiten. Und da spricht man nicht mehr von Alkoholmissbrauch, sondern von schädlichem Gebrauch. Und den unterscheidet man von Alkoholabhängigkeit. Und der Unterschied dabei ist folgender. Bei schädlichem Gebrauch hat man schon viele negative Folgen, aber die Kontrolle ist grundsätzlich noch da. Ja, also die Person bei schädlichem Gebrauch kann, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Woche mit den Schwiegereltern verbringt und da einen guten Eindruck machen will und weiß, dass sie nichts trinken, dann kann diese Person auch eine Woche lang nichts trinken, ohne Probleme. Aber danach verfällt sie wahrscheinlich wieder in ein ungünstiges Muster.
Man hat praktisch so in seinem Alltag einen regelmäßigen Alkoholkonsum, aber man tut...
Und auch schon Folgen davon, aber man kann auch mal darauf verzichten.
Jetzt haben wir ja über so missbräuchlichen Konsum von Alkohol gesprochen. Und wo würdest du da die Grenze ziehen zu Abhängigkeit?
Genau, also die Grenze nach eben wieder ICD-11, das sind klare Diagnosekriterien. Und im Kern sagen die, wenn man die Kontrolle verliert, ja, wenn man schon körperliche Folgen hat, dass es Entzugserscheinungen gibt, wenn man keinen Alkohol bekommt, dass man Toleranzaufbau hat, also große Mengen Alkohol trinken kann, ohne überhaupt einen Pegel zu erreichen, den gewissen. Und der dritte Bereich, dass der Substanzkonsum eine absolute Priorität im Leben hat. Ja, also, dass man andere Sachen, dass man Interessen, dass man Aktivitäten, dass man Verpflichtungen, dass man Beziehungen, das alles vernachlässigt wegen Alkoholkonsum.
Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, das wird eingestuft als Krankheit. Aber wir alle wissen ja irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich glaube, es ist relativ bekannt, dass Alkoholsucht nicht geheilt wird.
Genau, das ist auch unser Blick darauf. Also wir nennen es nicht eine Heilung, die wir versprechen, sondern es kann halt ein Umgang damit gelernt werden. Man muss aber schon auch so ehrlich sein, dass spezifisch bei Alkoholabhängigkeit ist die Rückfallquote einfach sehr hoch.
Mhm.
Aber das kommt halt sehr darauf an, wie man damit umgeht.
Das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung von Martin. Er wird uns heute seine Geschichte erzählen. Martin ist heute 54 Jahre alt. Er lebt in München. Der erste Teil von Martins Geschichte ist recht schnell erzählt, weil sein Trinkverhalten ist am Anfang ziemlich normal. Also so, wie es viele kennen. Er trinkt mit 18 zum ersten Mal Alkohol. Während seines Studiums in Passau lässt er es dann aber an den Wochenenden, ja, manchmal eben krachen. Er geht gern feiern und so richtig regelmäßig zu trinken, das beginnt er dann erst mit Ende 20, mit dem Einstieg in den Beruf. Er fängt da in einer Münchner Werbeagentur an.
Und es war auch so, dass ich natürlich im Team gearbeitet habe, in dem sehr viele junge Leute auch gearbeitet haben, die halt jetzt keine familiären Verpflichtungen, oftmals Singles waren und so. Und wo man dann schon einfach nach der Arbeit, dann ging es halt auch ein bisschen länger. Das war damals halt typisch für Werbeagenturen. Da hast du halt irgendwie bis 19, 20 Uhr gearbeitet oder 21 Uhr. Und dann hieß es, ja komm, dann lass noch was trinken gehen und so. Und dann ist man halt noch irgendwie raus und mit den Kollegen und hat eben dann da irgendwo noch was getrunken. Ja.
Ey, ich kenne das so sehr. Du auch?
Dass man gemeinsam einen langen Arbeitstag hatte und sich dann denkt, ja komm, gemeinsam jetzt noch runterfahren. Natürlich kenne ich das.
Also auch unter PsychotherapeutInnen ist das ein Ding. Weil bei uns war es früher so, ich weiß noch, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe in der Redaktion, dass da halt irgendwann abends immer jemand so, ich glaube freitags immer jemand durchgelatscht ist und war so, ja, ich gehe jetzt Bier holen für alle.
Bei uns in der Klinik gibt es in der Küche einen Kühlschrank, der ist voller Bier. Immer von den Weihnachtsfeiern, Sommerfesten, was auch immer. Ehrlich gesagt wird der nicht so angefasst. Ich weiß nicht, ob das mit den Persönlichkeiten zu tun hat in der Klinik oder weil wir halt so ein bisschen alle voreinander auch besonders darauf achten müssen, nicht negativ aufzufallen oder so. Aber tatsächlich hält sich das Bier bei uns im Kühlschrank an der Klinik ziemlich lang.
Aber wir können zusammenfassen, auch Martin hatte am Anfang einfach eine gute Zeit. Er ist auch wirklich gut und erfolgreich in seinem Job. Er hängt sich Vollgas rein. Manchmal sitzt er sogar noch lange alleine in der Agentur am Schreibtisch und macht sich dazu ganz gemütlich ein Bierchen auf. Und wenn er abends mal zu Hause ist und nicht mit den Kollegen unterwegs, dann gehört das Feierabendbier für ihn auch schnell einfach dazu. Halt zur Entspannung, zum Runterkommen.
Ja, und da werde ich als Psychotherapeut natürlich schon hellhörig. Da würde ich nachfragen, wenn das ein Patient mir erzählt. Also sind wir an dem Punkt, dass Alkohol hier eine Option zur Entspannung ist? Oder ist er die einzige Option? Also gibt es keine Entspannung ohne Alkohol? Und dann sind wir nah am Problem.
Das war so mit meinem 30. Geburtstag. Da kann ich mich schon daran erinnern, dass diese Jahre, da war es schon so, dass ich fast keinen Tag mehr gehabt habe oder dass ich Alkohol getrunken habe.
Es ist aber nicht so, dass Martin in der Zeit schon das Gefühl hat, dass da so wirklich was schief läuft. Ganz im Gegenteil. Es läuft für ihn immer noch mega gut. In dieser Zeit passiert nämlich noch was richtig Schönes. Er lernt auf der Arbeit seine Frau kennen. Und jetzt machen wir an dieser Stelle aber mal so einen kleinen Zeitsprung. 5 Jahre später, 2008, kommt nämlich dann ihre gemeinsame Tochter auf die Welt.
Das Interessante war eigentlich im Grunde, dass ich zu mir gesagt habe, dass das ein großer Einschnitt in meinem Leben ist. Und es wäre so ein Punkt gewesen, den ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Passiert da öfters irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt kommt das und jetzt verändere ich mich mit diesem neuen Lebenseinschnitt auch und versuche eben keinen Alkohol mehr oder weniger Alkohol zu trinken. Ist mir nicht gelungen.
Also auch die Geburt von seiner Tochter, die ändert letztendlich dann nichts an seinem Trinkverhalten. Martin trinkt weiter fast täglich abends und zwar wirklich nicht nur 1, 2 oder 3, manchmal auch 4 Bier und manchmal trinkt er sogar im Kinderzimmer.
Ich hatte mir dann zum Beispiel, wenn ich jetzt noch in dem Zimmer geblieben bin, bis sie eingeschlafen ist, kann mich daran erinnern, dass ich mir da eine Flasche Bier mit reingenommen habe ins Zimmer. Und habe halt dann, bis sie eingeschlafen hat, halt da im Zimmer gesessen im Dunkeln und habe da halt noch mein Bier getrunken. Wie das meine Frau erfahren hat, war die dann natürlich nicht besonders begeistert davon. Also das fand sie schon richtig scheiße, ne, dass ich dann da im Zimmer von unserem kleinen Kind Bier getrunken habe abends.
Es kommt dann auch wirklich immer wieder zu Streit zwischen Martin und seiner Frau, aber es vergehen dann Jahre. Jahre, in denen Martin immer wieder verspricht, dass es jetzt besser wird, in denen er lügt. Martin trinkt nicht weniger, sondern immer mehr. Und dann kippt es noch weiter. An einem Morgen stehen mal wieder Bierflaschen in der Küche auf dem Tisch und Martins Frau sieht die und wird richtig wütend. Und da beschließt Martin etwas, nicht aufzuhören, sondern umzusteigen.
Also es ging ja immer irgendwie um die Wirkung für mich, ne? Und die schaffst du natürlich schneller, wenn du irgendwie anfängst, irgendwie einen Wodka zu trinken. Und dann hast du innerhalb von einer halben Stunde die Wirkung, wie wenn du ansonsten irgendwie drei Bier trinken musst. Aber ich muss schon sagen, dass das in meiner Alkoholikerkarriere ein Punkt war, der das natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Also negativ gesehen. Oder das war halt eine ganz schlimme Entscheidung und das war dann wirklich, ja, es hat einfach das Ganze nochmal brisanter gemacht. Schlimmer.
Da sind wir jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr tief drin. Ich glaube, das hört auch jeder raus, dass das eine sehr kritische Situation ist. Also nicht nur Warnsignale, sondern wirklich tief drin schon. Das ist nicht nur so, dass die Wirkung durch den Wodka immer stärker wird, dass das allein das Problem wäre. Sie wird immer verlässlicher auch. Und diese einzelne Wodkaflasche kann er ja sehr viel einfacher verstecken und verheimlichen.
Zum einen ist es so tatsächlich, aber dass man den Wodka nicht riecht, also sowohl beim Konsum als auch am nächsten Tag, wenn man den Alkohol ausdünstet. Und dass natürlich diese Bierflaschenlogistik weggefallen ist, weil dann stand da nichts rum und dann war auch nicht irgendwie schon wieder der Kasten Bier irgendwie im Keller leer oder so. Dann hat er sich auch nicht so schnell geleert und man musste nicht so schnell wieder irgendwie los und was Neues kaufen.
Martin ist jetzt Ende 30. Er fängt jetzt auch an, wirklich immer morgens zu trinken. Direkt nach dem Wachwerden, immer dann, wenn seine Frau ins Bad geht, schleicht er zu seinem Versteck.
Ich habe in erster Linie in meinem Kleiderschrank den Wodka versteckt und bin an meinen Schrank gegangen und habe da aus der Flasche irgendwie den ersten Schluck genommen. Und dann startest du so halt in den Tag und kann sein, dass ich dann, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, vor der Arbeit irgendwie halt dann noch den zweiten Schluck genommen habe aus der Flasche.
Und irgendwann fängt er sogar an, den Wodka in kleine Kunststoffflaschen umzufüllen, die in eine Hosentasche passen. Martin geht dann bei der Arbeit heimlich aufs Klo und trinkt da. Aber dieses Lügen und Verheimlichen, das ist für Martin, wie wahrscheinlich für die allermeisten Leute, was das überhaupt nicht in sein Selbstbild passt. So will er ja einfach nicht sein. Und trotzdem führt die Abhängigkeit dazu.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Sophia. Jetzt hast du es fast schon definiert. Also da kommt ein zusätzliches Problem zum Alkoholkonsum dazu. Ja, also zusätzlich zu dem, dass er eh viel mehr trinkt, als er trinken will, kommt, ich lüge Leute an, und zwar meine Nächsten, meine wichtigsten Leute. Ich mache das heimlich, ich mache es sogar in der Arbeit. Das sind alles Dinge, die sich da in meinem Kopf aufstapeln, wie du es genannt hast. Ich verhalte mich anders, als ich eigentlich sein will. Das nennen wir in der Psychologie die kognitive Dissonanz. Mhm. Ja, und das heißt, diese kognitive Dissonanz, diese Spannung, das ist eine innere Anspannung, die kommt mit dazu. Und auch die ist wieder ein eigener Grund, warum man mehr trinkt, um diese Dissonanz, um diese Spannung zu betäuben. Und das ist dann ein Teufelskreis.
Auf der Arbeit bemerkt anscheinend niemand, dass Martin immer angetrunken ist. Aber irgendwann, da ist er selber an dem Punkt, wo er merkt, mit mir stimmt was nicht. Er ist eigentlich immer ein total sportlicher Typ gewesen, richtig gern Ski gefahren zum Beispiel. Immer der Erste und Schnellste. Aber jetzt kommt er bei einem Skiausflug seinen Freunden einfach gar nicht mehr hinterher. Martin baut körperlich immer mehr ab. Er schläft schlecht, wacht nachts auf, weil er Entzugserscheinungen hat. Er zittert am ganzen Körper und Appetit hat er auch keinen mehr.
Es war weit weg von irgendwie Genuss. Es war dann eher so, also ich habe dann da am Wochenende, wo ich normalerweise jetzt irgendwie 2-3 Semmeln zum Frühstück esse, vielleicht mit Ach und Krach habe ich es geschafft, eine Semmel irgendwie runterzubringen, ne? Und danach war Schluss.
Ja, wir haben jetzt eigentlich alle Diagnosekriterien, die wir zu Beginn besprochen haben, haben wir jetzt bei Martin gehört und erfüllt. Also er ist jetzt körperlich hochgradig abhängig. Mhm.
Was passiert da in Martins Körper?
Also bei der körperlichen Abhängigkeit, da geht es im Kern darum, dass der Körper sich einfach an diesen ständigen Alkoholkonsum angepasst hat. um damit zurechtzukommen. Und Alkohol wirkt ja, das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht, aber der wirkt hemmend, dämpfend aufs Nervensystem. Und der Körper passt sich an, indem er dagegen steuert. Also der Körper fährt gewisse Systeme hoch, die werden aktiver. Und wenn die dann gedämpft werden, ist man wieder in einer Art Gleichgewicht. Und das funktioniert so lange, wie der Alkohol halt auch permanent da ist. Und wenn der Alkohol dann plötzlich wegfällt, dann hat der Körper trotzdem noch gegengesteuert und wir sind wieder im Ungleichgewicht. Also das sind all die Symptome, das Zittern, das Schwitzen, die Unruhe, das schlechte Schlafen, die Angst, die Krampfanfälle, die auch kommen können. Also das ist alles, weil der Körper damit gerechnet hat, ich werde bestimmt eingedämpft. Das heißt, der Körper, der ist nicht schwach, der ist nicht seltsam, der macht eigentlich was Normales, also sich auf diese permanente Vergiftung anpassen, indem er versucht, dagegen zu arbeiten.
Mhm. Bei Martin ist es ja so, dass er wirklich jetzt in einem andauernden Rauschzustand ist. Und natürlich hat es auch krasse Auswirkungen auf seine Familie. Wir dürfen auch nicht vergessen, Martin hat eine Frau und mittlerweile eine 5 Jahre alte Tochter, die in den Kindergarten geht. Es ist dann Martins Frau, die sagt, du musst was tun. Sie schickt ihn deshalb zu einem Psychotherapeuten. Ihr zuliebe geht er da dann auch ein paar Mal hin, aber für ihn funktioniert es nicht so richtig, weil er denkt, so ein studierter Therapeut, der kennt sein Problem ja gar nicht. Wie soll der ihm helfen können?
Also das kann ich sehr gut verstehen. Ja, das gibt es auch nicht nur bei Alkoholabhängigkeit, das Problem oder das Gefühl, sondern bei vielen psychischen Erkrankungen. Und als Therapeut, ich muss da nicht so tun, als hätte ich jedes Problem selbst erlebt. Also entscheidend ist, dass es mir gelingt, hoffentlich einen Raum zu schaffen, in dem sich die Patienten nicht bewertet fühlen, ja, in dem es nicht um Moral oder Ähnliches geht, sondern um professionelle Hilfe. Der Patient oder die Patientin, das sind die Experten für ihr Leben und ich bin der Experte für die Methoden, die nachweislich vielen anderen Menschen in ähnlichen Situationen schon mal geholfen haben. Und ich habe nicht mehr, aber auch nicht weniger anzubieten. Und trotzdem geht manchmal jemand mit genau diesem Gefühl von Martin, also was will der mir erzählen, aus einer Sitzung raus. Und dann hoffe ich, dass er oder sie nicht die Therapie insgesamt abschreiben, sondern sich vielleicht einen anderen Therapeuten, eine andere Therapeutin suchen.
Ja, voll. Also ich kann auf jeden Fall die Zweifel, die man hat, nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube wirklich, da muss man sich vielleicht vor Augen führen, okay, was ist die Rolle von der Person, die vor mir sitzt? Es gibt aber ja wirklich Räume dafür, bei denen es ganz genau so ist. Und das ist auch bei Martin so. Der geht nämlich nicht nur zu einem Therapeuten, sondern auch zu einer Selbsthilfegruppe. Da geht Martin hin, seiner Frau zuliebe. Nicht, weil er denkt, dass er ein Alkoholiker ist.
Na, immer noch nicht.
Nee, er hat zwar eingesehen, dass er ein Problem hat und Hilfe braucht, aber Martin denkt immer noch, dass es einfach nur eine Phase ist, die vorbeigeht.
Okay.
Den Alkoholiker an sich, wenn ich den definieren hätte sollen, dann hätte ich denjenigen auf der Parkbank, der da irgendwie sein Tetrapack Lambrusco trinkt, genannt. Ja. Aber mir war das damals auch nicht klar und deswegen hatte ich mich so ein bisschen wie so ein Sonderling gesehen und habe immer gedacht, ja, du hast ein Alkoholproblem, aber bist denn du wirklich auch ein Alkoholiker? Weil der Alkoholiker sitzt doch jetzt da auf der Parkbank und du sitzt ja nicht auf der Parkbank, sondern du bist ja jetzt im Berufsleben und hast Familie und soziale Kontakte und alles.
Bei Martin geht dann tatsächlich irgendwann ein Licht auf. Es fällt der Groschen und zwar in der Selbsthilfegruppe.
Und da bin ich das allererste Mal eben auf Menschen getroffen, die halt sehr ähnlich sind, die alle irgendwie Berufe ausgeübt haben, auch während sie noch getrunken haben. Da war halt der Polizist und da war halt die Lehrerin und die haben alle erzählt. Und da bin ich das erste Mal auf Menschen getroffen, wo ich gesehen habe, oh, denen geht's ja genauso. Und die haben es halt jetzt schon geschafft, eben abstinent zu leben. Diesen Schritt hatte ich noch vor mir.
Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch hilfreich ist zu sehen, okay, da sind Leute schon diesen Schritt gegangen.
Extrem hilfreich. Das kann ein guter erster Schritt sein, die Selbsthilfegruppe. Und das kann der wichtigste Schritt sein, weil ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Suchterkrankungen ist, die leben so sehr von Isolation und von Scham. Also Scham ist ein wahnsinnig großes Problem bei Suchterkrankungen. Und dass man sich von allem dann langsam ablöst, was außerhalb der Suchtwelt stattfindet, dass man sich von allem anderen zurückzieht, weil man da ja, das könnte ja dort auffallen, dass man dann den Weg in eine Selbsthilfegruppe schafft, das kann das durchbrechen. Also, dass man sich nicht mehr nur in diesen Suchträumen und Gesellschaften aufhält, sondern dass man endlich auch in einem neuen Raum ist, also eine neue Gruppe, neue Kontakte, in denen man sich eben traut, ehrlich darüber zu sprechen. Mhm. Das ist wahnsinnig wichtig und häufig ein entscheidender Moment.
Man muss vielleicht an dieser Stelle auch sagen, Martin trinkt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch. Er kann sich auch beim besten Willen gar nicht vorstellen, aufzuhören. Und das sagt er in der Selbsthilfegruppe auch so.
Weil das wäre so, wie wenn jemand sagen würde, ab heute darfst du nicht mehr aufs Klo gehen. Und genauso war es eigentlich mit dem Alkohol oder der Gedanke, kein Alkohol mehr zu trinken, habe ich gedacht, nee, also es geht gar nicht. In meinem Leben geht es nicht. Ich kann nicht komplett auf Alkohol verzichten.
Schon krass, dass da also offensichtlich so die völlige Unmöglichkeit im Raum steht irgendwie.
Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass er das hier so ausdrückt, weil das für viele Menschen an diesem Punkt, wo sie es eben noch nicht geschafft haben, sich tatsächlich wie eine Unmöglichkeit anfühlt. Und ich glaube, das ist jetzt gut und wichtig zu hören. Vielleicht für die eine oder andere Person, die sich auch so fühlt, dass auch jemand anders an einem ähnlichen Punkt war. Und nehme ich jetzt an, mal schauen, wie es weitergeht, doch noch was ändern konnte an der Situation.
Ja, Martin definiert da so ein kleines Ziel. Das steckt er sich schon zu diesem Zeitpunkt. Er möchte wieder zurück zum kontrollierten Trinken kommen. Also so, wie es irgendwie am Anfang war, dass man halt so an Geburtstagen oder in Gesellschaft mal so ein Glas Sekt trinkt oder so. Die Antwort der Gruppe ist da aber ziemlich deutlich. Die sagen nämlich einfach:
Vergiss es. Die waren dann diejenigen, die mir dann auch aufgezeigt haben, dass es halt nur Option A gibt, abstinent zu leben, oder Option B, weiter zu trinken und dann irgendwann daran zu versterben. Und dass es keine weitere Option gibt, kein C, kein D.
Also die Gruppe, die zieht ihm da eigentlich diesen Zahn ziemlich schonungslos, aber er glaubt trotzdem immer noch daran, dass dieser Weg für ihn klappen kann. Bis zu einem Tag. Es ist der 10. November 2013. Martin kommt mal wieder betrunken nach Hause und seine Frau, die wartet da schon auf ihn.
Also oftmals hat sie es halt in meinen Augen sehen können, dass ich schon was getrunken habe. Oder vielleicht hat man es auch in der Stimme oder so ein anfangendes Lallen irgendwie gehört. Und da hat sie halt dann gewusst irgendwie, dass ich was getrunken hatte und hat mich damit konfrontiert und hat dann eben auch einfach gesagt, also wenn ich noch einmal betrunken nach Hause komme, dann wird sie mich verlassen und wird das Kind mitnehmen. An dem Abend war es mir klar, die wird es machen. Und Gott sei Dank habe ich da tatsächlich für mich auch irgendwie einen klaren Moment erwischt, wo ich noch nicht schon wieder irgendwie nur dem Alkohol gefolgt bin und dass ich gesagt habe, ist es das jetzt wirklich auch noch wert, dass du jetzt irgendwie wegen dem Alkohol irgendwie Frau und Kind verlierst.
Und das, was jetzt kommt, finde ich persönlich ziemlich krass. Martin hört nämlich von heute auf morgen sofort auf zu trinken. Er macht einen kalten Entzug ohne medizinische Betreuung. Ich bin ehrlich, ich habe natürlich absolute Hochachtung vor Martin, aber das alleine und unbetreut und so zu machen von jetzt auf gleich, das klingt für mich auch nicht nach der besten Idee.
Ja, Sophie. Ja, und wenn du es nicht angesprochen hättest, ich hätte es spätestens gemacht. Ich muss vielleicht vorweg ehrlicherweise sagen, es sind von all denjenigen Alkoholikern und Alkoholikerinnen, die trocken leben, es ist ein gar nicht so kleiner Anteil, die das einfach so selber gemacht haben. In der Realität ist es einfach ein Weg, den manche wählen. Aber das ist saugefährlich, trotzdem. Weil Abhängigkeit nicht nur ein psychologisches Thema ist, sondern auch ein sehr körperliches, ein biologisches. Und deswegen ist der Entzug auch nicht einfach nur eine Willenssache, also eine psychologische Herausforderung oder so, sondern es ist eine sehr körperliche und sehr gefährliche Angelegenheit. Und deswegen ist es absolut angeraten und immens wichtig, dass es medizinisch begleitet wird. In den allermeisten Fällen stationär. Ja, dass man da die ganze Zeit medizinisches Personal vor Ort hat. Es gibt auch eine Option, das Ganze sehr eng ambulant anzubinden.
Ich finde es halt krass, weil ich habe auch das Gefühl, dass auch da wieder das so besonders tückisch ist, dass es Alkohol ist. Also ich meine, wenn wir jetzt über so krasse Drogen sprechen, die man irgendwie oft so total skandalisiert im Fernsehen sieht, Heroin oder so, da würde wahrscheinlich jetzt vielleicht niemand auf die Idee kommen, das alleine zu Hause und von jetzt auf gleich so zu machen. Okay, du ziehst die Augenbrauen hoch. Es stimmt anscheinend nicht. Aber immerhin so, weißt du, ich habe das Gefühl, man ist sich der körperlichen Komponente bei Alkohol vielleicht nicht so ganz so bewusst.
Okay, da gehe ich mit dir mit, dass ich sage, dass viele Leute unterschätzen, was für eine wahnsinnige Herausforderung und eben nicht nur psychisch, sondern körperlich der Verzicht und Entzug von Alkohol bei einer bestehenden Abhängigkeit ist. Ja, das wird unterschätzt.
Wir gehen wieder zurück zu Martin und zwar zum 11. November 2013. Das ist ein Datum, das sich Martin wahrscheinlich für immer merken wird.
Und am 11.11. war eben so halt mein Namenstag. Und ich weiß, dass wir an einem Laternenumzug damals mit unserer Tochter teilgenommen haben. Und das war dann der erste Abend, an dem ich, kann mich noch gut dran erinnern. An dem ich nichts getrunken habe, ja. An dem ich nüchtern geblieben bin.
Boah, ich finde, auch 13 Jahre später merkt man da noch, was da abfällt von ihm oder wie wichtig ihm dieser Moment auch ist. Er hört also komplett auf zu trinken. Er macht einen Entzug zu Hause in seiner Wohnung.
Du weißt da nicht, wie dein Körper drauf reagiert, wenn du ihm den Stoff nimmst und nicht mehr zuführst. Das hätte in sowas wie einem tödlichen Krampfanfall auch enden können. Und dadurch, dass ich jetzt nicht auch ständig meine Familie um mich rum hatte, weil meine Frau ist zum Arbeiten gegangen, mein Kind war betreut, in der Kinderbetreuung, war ich natürlich auch ein paar Stunden allein. Und da hätte das schon auch passieren können.
Die nächsten Tage verschwimmen für Martin.
Also dein Tagesrhythmus, der ist halt völlig auf den Kopf gestellt. Also das gibt keinen Tag, keine Nacht, es gibt kein wirkliches Schlafen. Und das ist halt in der Phase noch, wie ich getrunken habe, hat sich halt der Entzug auch in allererster Linie durch zitternde Hände und sowas oder zittriger Körper insgesamt, aber speziell natürlich die Hände irgendwie gezeigt. Und da war das natürlich ganz brutal. Also im Entzug habe ich wahnsinnig halt gezittert, ne? Also den ganzen Tag, wenn ich an irgendwas hingelangt habe, ein Wasserglas oder irgend sowas, genau, war ich halt sehr zittrig. Und es gab halt irgendwie keine Struktur mehr im Tag. Also weil du warst halt die ganze Zeit wach. Also dein Körper war die ganze Zeit natürlich in so einer Art Sondersituation, ne? Plötzlich irgendwie zu merken, okay, es gibt den Stoff jetzt gerade nicht.
Und nach ein paar Tagen, da hat es dann auch Martins Körper kapiert. Es wird keinen Stoff mehr geben. Das Zittern wird dann weniger und Martin kann wieder schlafen. Es geht ihm langsam besser.
Ja, man hat es halt wieder irgendwie angefangen, richtig zu schmecken und zu genießen. Und irgendwie die ganzen Mahlzeiten, egal ob es jetzt ein Frühstück war oder irgendwie ein gekochtes Essen am Abend oder so, es hat halt irgendwie wieder alles geschmeckt und man hatte auch Lust drauf und hat angefangen, das wieder zu genießen, ja.
Ey, krass, das war mir auch irgendwie nicht so bewusst, dass man ja auch solche Empfindungen so dämpft, dass Sachen gut schmecken oder sowas.
Also ja, klar, man dämpft alles um sich herum ab. Ja, man bekommt von allem sehr viel weniger mit und eben auch von den schönen Sachen im Leben.
Aber relativ schnell ist er ja dann wohl raus aus dieser körperlichen Abhängigkeit, oder?
Ja, die körperliche Abhängigkeit, die ist heftig, dramatisch, aber eher schnell erledigt. Da kommt man schnell drüber hinweg. Die richtige Arbeit fängt dann trotzdem erst an. Also jetzt geht es nämlich darum, auch den Kopf vom Alkohol wegzubekommen, also die psychische Abhängigkeit zu durchbrechen. Und der körperliche Teil, dieser Entzug, der ist halt von außen sichtbar. Also da sieht das Umfeld, da sieht jeder, oh mein Gott, das ist ja furchtbar anstrengend, schwierig, herausfordernd. Aber das ist zeitlich begrenzt. Da weiß man, wo das Ende ist, es ist absehbar. Die psychische Abhängigkeit, die ist viel subtiler, die sieht auch niemand. Da geht es um Gewohnheiten, um Situationen, Emotionen, die man halt mit dem Alkohol verbunden hat und wo man ganz neue Verknüpfungen erst erarbeiten muss, die man schaffen muss. Und man kann die alten nicht löschen. Löschen ist das falsche Wort. Man kann nur neue aufbauen. Und die haben es schwer, erstmal gegen diese Alten anzukommen. Also wenn es um den Feierabend geht, zum Umgang mit Stress, zur Einsamkeit oder auch das sich belohnen, das ist langfristige Arbeit, das alles neu zu lernen, zu programmieren.
Mhm. Martin weiß es auch und er überlegt, wie er sich ablenken könnte von der Sucht. Zu der Zeit ist er selbstständig, also relativ flexibel und irgendwie denkt er sich, ich muss mich jetzt doch ausklinken aus diesem beruflichen Alltagstrott. Und dabei stellt er sich die Frage, was wollte in seinem Leben eigentlich schon immer mal machen? Ihr erinnert euch, Martin ist eigentlich ein ziemlich guter Skifahrer und eigentlich wollte er immer mal Skilehrer werden. Und das macht er dann auch. Nach einer kurzen Ausbildung arbeitet er 4 Monate lang Vollzeit als Skilehrer.
Das war sozusagen meine Langzeittherapie. Zum anderen war das eben auch so, dass ich halt den ganzen Tag an der frischen Luft war. Dann war das halt auch für mich großartig zu erfahren, in einem Beruf zu arbeiten, wo alle sich einfach nur freuen, dass du da bist, dass es dieses Skifahren gibt, dass es den Skilehrer gibt, dass man da irgendwie Skifahren kann und du kriegst eigentlich nur positive Resonanz. Es kaum mal irgendwas negativ. Also es macht einfach nur Spaß. Du selber hast Spaß. Also ich war so stolz auch, meine Skilehrerjacke zu bekommen und da irgendwie meinen Saisonskipass. Und das war eigentlich für mich großartig. Ich habe mich da richtig gut gefühlt und bin dann natürlich auch durch das Arbeiten wieder körperlich fitter geworden.
Eigentlich finde ich es schon auch krass. Ich komme ja aus dem Skigebiet und da waren die SkilehrerInnen schon auch ein versoffenes Volk, sage ich mal.
Okay.
Deswegen finde ich das eine interessante Wahl. Aber Martin umgeht das Ganze. Er pendelt nämlich. Der fährt jeden Abend aus dem Skigebiet wieder nach München. So kommt er dann also gar nicht in die Versuchung, abends beim Après-Ski einzutrinken. Weil er muss ja noch fahren. Sina, wir haben ja Anfang der Folge schon kurz gesagt, von so einer Alkoholsucht, da kann man nicht geheilt werden. Das heißt, Martin ist zwar trocken, aber immer noch süchtig. Warum ist das so?
Ja, es gibt keinen Weg zurück mehr in das Vorher, als man nicht alkoholsüchtig gewesen ist. Es gibt nur den Weg nach vorne, die Beziehung zur Sucht und zum Alkohol zu verändern. Also zum Umgang mit allem, was einen zum Alkohol ursprünglich mal geführt hat. Und das können unterschiedliche Sachen sein. Also man muss sich selbst besser verstehen, man muss die Muster früher erkennen, man muss anders mit herausfordernden Situationen umgehen können. Aber ja, es ist einfach nie wieder so wie davor. Was aber auch, das ist wichtig dazu zu sagen, nicht was Schlechtes sein muss, denn vorher war ja meistens nicht alles gut. Es gab ja Gründe, warum der Alkohol irgendwie sein musste. Und deswegen kann auch sehr vieles besser sein, wenn man den Weg aus der aktiven Abhängigkeit rausgeschafft hat.
Vor allem im ersten Jahr seiner Abstinenz gibt es die Momente, in denen Martin immer noch viel ans Trinken denkt. Zum Beispiel, als er mit seiner Tochter einen Ausflug zum Campen macht. Auf dem Weg hält er bei einem Supermarkt.
Dann habe ich mir gedacht, jetzt wird es wirklich überhaupt niemand merken, wenn du jetzt irgendwie einen Abend Alkohol trinkst, weil es kennt dich hier niemand, es läuft dir niemand über den Weg, es wäre nur der eine Abend und du stehst hier im Supermarkt, du könntest dir jetzt was kaufen, es wird wirklich niemand irgendwie mitkriegen.
Und obwohl die Versuchung da, glaube ich, groß war, hatte dem Drang bis heute nicht nachgegeben. Martin hat seit 13 Jahren keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr angerührt.
Stark.
Wie hat er das geschafft?
Also zum einen ist es wahnsinnig wichtig, dass du weiterhin ganz sensibel mit dem Thema umgehst, nie leichtsinnig wirst und dass du immer achtsam bist. Das musst du dir immer wie ein Mantra irgendwie immer wieder sagen, weil das ist das Allerschlimmste, leichtsinnig zu werden oder weniger achtsam zu sein, weil dann kann es wirklich wieder dazu führen, dass du rückfällig wirst. Das eine, was immer natürlich ist, ist, ich wüsste, dass das, was ich mir jetzt auch irgendwie aufgebaut habe, einfach irgendwie das neue Vertrauen vielleicht, dass auch meine Frau irgendwie zu mir hat und auch alles, was ich dann da auch neu irgendwie beruflich in die Wege geleitet habe und alles und meine Beziehung und mein Verhältnis zu meinem Kind, dass ich das natürlich mit einem Schlag alles kaputt machen könnte, nämlich indem ich wieder anfange zu trinken. Und das hält mich eigentlich stabil, weil ich das einfach nicht will. Und ich weiß, dass es so wäre, also dass ich sofort alles kaputt machen würde, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe.
Und dann legt Martin so einen richtigen Neustart hin. Er verabschiedet sich aus der Werbebranche und macht nochmal eine Ausbildung, und zwar zum Zimmerer. Sina, wir hatten ja vor kurzem in die Lösung eine Folge, in der wir über den Umgang von psychischen Problemen im Job gesprochen haben.
Stimmt, ja.
Die könnt ihr anhören, wir packen euch die in die Shownotes. Wir sprechen darin über die Frage, ob man bei der Arbeit von seinen psychischen Erkrankungen erzählen soll oder lieber nicht. Ich erwähne das hier, weil das auch eine Frage ist, die sich Martin jetzt stellt. Sag ich's? Erzähle ich von meiner Alkoholabhängigkeit?
Ich hatte schon das Gefühl, wenn ich da jetzt irgendwie sage, dass ich Alkoholiker bin oder trockener Alkoholiker, dass dann ganz schnell Menschen denken könnten, naja gut, dann wird er das nicht schaffen, die Ausbildung. Ne? Das ist da so ein Alkoholiker, was hat denn der? Der baut doch nur Mist in seinem Leben. Ja? Und kann der überhaupt irgendwie pflichtbewusst und zuverlässig irgendwie für uns da sein und traut man dem überhaupt was zu, ja. Und da habe ich gedacht, nee, da kann es vielleicht zu so vielen Missverständnissen kommen und ein Bild von mir entstehen, das ich gar nicht entstehen lassen möchte.
Aber Martin nimmt sich was vor.
Und erst wenn ich allen gezeigt habe, dass ich was erreichen kann, nämlich diese Gesellenprüfung bestehen kann, dann werde ich es offiziell machen.
Und so ist es dann auch. Martin besteht seine Gesellenprüfung und dann erzählt er seinen Kollegen und auch seinem Chef, dass er trockener Alkoholiker ist.
Ganz viele haben ja auch Berührungen in der Familie oder im Freundeskreis mit dem Thema. Die haben das halt auch nie erzählt, weil sie nicht die Veranlassung gesehen haben, dir das zu erzählen. Aber es ist ja doch in unserer Gesellschaft auch einfach da, das Problem.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das ist schon sehr speziell im Fall von Alkohol. Also irgendwie trinkt gefühlt jeder Alkohol, aber keiner hat ein Problem. Ich glaube aber, so ein bisschen hat sich da schon was getan.
Ja, also es verändert sich was, aber es ist schon immer noch eine extreme Situation, so wie du sagst. Also Alkohol ist überall, jeder und jede hat irgendeine Art von Verhältnis dazu. Du bist gezwungen, hier ein Verhältnis dazu zu haben, weil es sich so oft konfrontiert. Aber kaum jemand möchte sich gerne fragen, ob das Verhältnis nicht vielleicht problematisch ist. Und das kostet so viel Zeit, das zu tun und so viel Überwindung und Mut, wie wir auch bei Martin gehört haben. Es war so ein langer Prozess für ihn, sich einzugestehen, ich bin ein Alkoholiker. Und mit mehr Aufklärung können sich andere Menschen diese Frage vielleicht schon früher stellen, auch wenn es weh tut.
Ja, ich finde es auch wichtig. Also auch, dass wir auch grundsätzlich unseren Umgang damit irgendwie in Frage stellen. Also gerade wenn ich an die ganzen großen Feste denke, irgendwie Oktoberfest, Weihnachten, auch so Sachen wie Feuerwehrfeste oder so, da wird sich so oft so krass weggeknallt und das ist gar kein Problem, sondern komplett normal. Auch wenn ich an meine Jugend denke, da sind so heftige Eskalationen dabei, die einfach irgendwie so ganz casual sind.
Ja, und das hier individuell auch sein können. So, ja, also es ist jetzt nicht unsere Aufgabe zu sagen, über die Stränge zu schlagen, sollte tabuisiert sein, sollte nicht erlaubt sein, das nicht. Aber wir könnten uns schon öfter die Frage stellen, ob das, was wir tun, noch eigentlich langfristig funktioniert.
Also ich finde, es gibt so eine Sache, da könnten wir wirklich was dran ändern und das ist, wie wir so sozialen Druck ausüben. Also das zum Beispiel, wenn eine Person sagt, ey, nee, hab keinen Bock, heute ein Bier zu trinken, dass man da nicht rumbohrt oder nachfragt, warum nicht oder so, sondern dass man einfach sagt, okay.
Ja, also da habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob es jetzt gesamtgesellschaftlich ist oder ob es eine Altersfrage ist oder wie auch immer, aber da habe ich den Eindruck, tut sich tatsächlich einiges was, dass so, auch wenn du die Werbung anschaust, also du kannst so Normen in der Gesellschaft oft an Filmen, an Kultur, an Werbung ablesen und es gibt immer mehr Werbung, die in die breite Masse gerichtet ist mit alkoholfreien Getränken. Und ich glaube, daran kann man so ein bisschen ablesen, dass das zumindest normalisiert wird.
Okay.
Ich hoffe es. Aber wir können gerne noch weiter in die Richtung gehen.
Stattdessen gehen wir vielleicht wieder zurück zum Fall Martin. Da landen wir nämlich jetzt so langsam in der Gegenwart. Martin ist heute 54 und seine Tochter, die wird dieses Jahr 18.
Ich bin sehr froh, dass ich halt diese weiteren 13 Jahre eben hatte, die ich meine Tochter aufwachsen habe sehen und auch einfach sie begleiten konnte und für sie da war und mit ihr Zeit verbracht habe. Und ja, so Sachen halt zum Beispiel Skifahren, das macht meine Frau nicht. Das ist halt immer so das Tochter-Papa-Ding und machen wir immer noch. Ja, das macht sie noch mit mir.
Das ist schön. Und an der Stelle vielleicht auch mal einen krassen Shoutout an Martins Frau. Dass man sowas als Paar meistert, ist wahrscheinlich auch nicht die Regel.
Boah, hey, ja, also der Shoutout, ich habe es mich kaum getraut, das überhaupt zu sagen, weil er nicht groß genug sein kann, wahrscheinlich. Aber weil wir die Situation noch nicht gut genug kennen. Aber ja, das ist für Paare eine extreme Herausforderung. Also das gemeinsam durchzustehen und dann noch als Familie am Ende dazustehen, unfassbar, das zu schaffen. Aber wie wir eben sehen, es sind so viele Jahre danach noch hinterhergekommen, die schön sind, also es kann sich sehr lohnen.
Martin hat seiner Tochter auf einer langen Autofahrt dann tatsächlich irgendwann mal alles erzählt auch.
Ah ja, das habe ich mich gefragt. Ja.
Er hat gesagt, es war schon komisch auch für ihn, als er zum ersten Mal gesehen hat, wie sie Alkohol trinkt. Aber klar, seine Geschichte hat natürlich auch Einfluss auf sie.
Natürlich habe ich sie auch geprägt. Meine Historie hat sie geprägt in ihrem Verhalten jetzt. Ohne dass ich jetzt irgendwie Bezug nehme oder mit ihr rede und sage, pass auf mit Alkohol und das darfst du nicht und das ist ein gefährlicher Stoff und so. Aber das reicht schon aus, dass sie von meiner Geschichte weiß und dass sie weiß, was der Alkohol bei mir angerichtet hat und dass sie vorsichtiger ist, ohne dass ich da noch zusätzlich was sagen musste oder ich vertraue ihr da auch.
Das ist die Geschichte von Martin. Martin, danke dir, dass du das so offen erzählt hast und danke an euch fürs Zuhören. Martin leitet übrigens seit vielen Jahren selbst eine Selbsthilfegruppe für alkoholabhängige Menschen und die hat ihm ja letztendlich rausgeholfen aus der Sucht. Also irgendwie richtig schön, dass er das jetzt weitergibt, finde ich. Wir haben in dieser Folge über Alkoholsucht gesprochen und darüber, wie man lernt, mit ihr zu leben. Wer einmal süchtig ist, der kann nicht geheilt werden. Was ist denn jetzt die Lösung, Sina?
Ja, also der Umgang mit der Abhängigkeit, der erfolgt in vielen Schritten. Und da gibt es Schritte nach vorne, auch mal Schritte zurück. Also auch Rückfälle sind möglich. Was da helfen kann, ist ein Netzwerk, das einen hält. Ja, das kann die Familie sein, das kann ein therapeutisches Netzwerk sein, professionelle Hilfe sein. Es kann auch in Martins Fall zusätzlich die Selbsthilfegruppe sein, dann nicht mehr sogar nur als Ort, den er nutzt, sondern als Ort, den er mitgestaltet. Mhm. Das verstärkt so eine Abstinenz tatsächlich sogar häufig. Das wurde auch schon ein paar Mal untersucht, dass wenn man dann selber zu jemandem wird, der anderen dabei hilft, abstinent zu bleiben. Das kann nochmal helfen.
Klar, man fühlt sich halt wahrscheinlich auch so verantwortlich dann auch, ne? Nicht nur für sich, sondern auch für die anderen.
Ja, es stärkt das Commitment. Es hat viele unterschiedliche Faktoren, auf die es wirkt, aber genau, es stärkt das Commitment zu der Sache, weil man nun auch für jemand anders ein Vorbild ist.
Ja.
Ganz wichtig, individuell, also für einen selber, ist ja das immer weiter reflektieren, achtsam bleiben, wie er schon gesagt hat, hinterfragen und weitermachen.
Danke für dieses Gespräch, Sina.
Danke dir, liebe Sophia, und danke auch euch fürs Zuhören.
Und denkt dran, es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Wenn ihr uns übrigens eure Geschichte erzählen wollt, ihr Feedback habt oder einen Themenvorschlag, dann könnt ihr uns eine Sprachnotiz schicken, im Messenger eurer Wahl tatsächlich, und zwar an die 0173 4522 100 oder eine Mail an die.lösung@br.de. Und wenn ihr auch noch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Dann bekommt ihr nämlich direkt Bescheid. Wir freuen uns über Sterne und freundliche Bewertungen. Und bevor ihr ausschaltet, habe ich jetzt auch noch einen Tipp für euch. Es gibt das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Die machen eine Aktionswoche im Oktober und das Motto ist Miteinander statt Nebeneinander für eine Gesellschaft, in der jede Psyche zählt. Da gibt es Veranstaltungen rund um stigmatisierte psychische Erkrankungen, eben auch rund um Alkohol. Da könnt ihr mal gucken, ob auch bei euch in der Gegend Veranstaltungen sind. Autorin dieser Folge ist Franziska Timmer, Redakteur ist Corbinian Bauer und Mitarbeiter in der Woche ist Johanna Roth. Wenn ihr zu den nachdenklichen Menschen gehört, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann habe ich eine Podcast-Empfehlung für euch. WDR 5, das philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebeke mit einer Philosophin oder einem Philosophen über ein interessantes Thema wie Freiheit, Verletzlichkeit, KI und Kunst oder Frieden. Hört rein, denkt mit, redet mit. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von diesem Philosophie-Podcast in ARD Sounds. Den Link zum Podcast Das Philosophische Radio findet ihr in unseren Shownotes.